Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Himmel, Hölle, Fegefeuer, der Tag des jüngsten Gerichts. Auch das Christentum hat ja recht spezifische Vorstellungen davon, was nach dem Tod passieren könnte. Interessanterweise sind die Dinge, die Menschen erleben, die schon einmal an der Schwelle des Todes standen, oft ganz andere. Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten oft von dem Gefühl, durch eine Art engen Tunnel hindurch zu müssen, an dessen Ende ein Licht auf sie wartet. Oder von einem allumfassenden Gefühl der Liebe und Vergebung. So zumindest das Klischee. Darüber, ob das wirklich stimmt, ob es eventuell auch noch andere Nahtoderfahrungen gibt und was wir aus diesen Berichten über das Jenseits lernen können, spreche ich jetzt mit Werner Tiede. Er ist evangelischer Theologe, außerplanmäßiger Professor für systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Pfarrer im Ruhestand. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Herr Tiede, 2021, also vor gerade mal einem Jahr, glaubten bei einer Umfrage in Deutschland nur noch etwa 31%, also ein knappes Drittel der Befragten, an ein Leben nach dem Tod. Ist das Jenseits uninteressant geworden?
Ein ganzes Stück weit schon, insofern unsere Gesellschaft eine säkularisierte ist. Sie wird immer weltlicher, gerade auch im Zuge der supertechnischen Entwicklung. Das alles zieht die Menschen sozusagen stark hinein ins Diesseits. Die Medizin ist sehr fortgeschritten und das Leben wird länger. Der Tod wird nach wie vor tabuisiert und das alles führt nicht gerade zu einer verstärkten Frage nach dem Jenseits.
Und dennoch merkt man ja doch in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten schon, muss man sagen, ein gesteigertes Interesse eben an solchen Berichten, die man ja vielleicht Berichte an der Schwelle des Todes nennen kann, nämlich solche Nahtoderfahrungen. Wie erklären Sie sich diese Gleichzeitigkeit?
Ja, das ist eine fast schon logische, gegenläufige Bewegung, die interessanterweise Perspektiven eröffnet, die eben gerade verdrängt oder in Vergessenheit geraten waren, nämlich, dass es ja doch weitergehen könnte nach dem Tod und dass das durchaus interessant ist. Also diese Nahtoderfahrungen leisten auf jeden Fall eines und ihre Erforschung mit eingeschlossen, leisten dieses, dass eine gewisse Anschaulichkeit zurückkommt in eine Welt, die stark jenseits vergessen war sozusagen. Und damit allerdings auch ein Stück weit Sinn vergessen, könnte man sagen. Nämlich die Frage nach einem umfassenden Sinn ist immer mehr aus dem Blickfeld geraten.
Ist die Nahtodforschung also womöglich ein moderner Versuch, mit den Instrumenten der Naturwissenschaft doch noch dem Geheimnis des Todes auf die Schliche zu kommen?
Tatsächlich orientieren sich Menschen immer mehr an dem, was die Naturwissenschaft sagt, ohne dabei allerdings zu bedenken, dass die Naturwissenschaft als solche methodisch überhaupt nicht dafür zuständig ist, letzte Fragen zu beantworten. Sie ist auf das aus, was man sozusagen innerweltlich klären kann, mit dem Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant gesprochen, zuständig für das, was innerhalb von Raum und Zeit klärbar ist. Die letzten Fragen, sozusagen die metaphysische Frage, die ist der Vernunft laut Kant sehr wohl inhärent, ist ihr aufgegeben, nur kann sie auf diesem Gebiet keine objektiven Beweise erzielen. Hier bleibt es bei Glaubensfragen und Glaubensantworten.
Heißt das dann auch sozusagen, die gesamte Nahtodforschung ist damit eigentlich hinfällig, weil sie diese letzten Fragen sowieso nicht beantworten kann?
Das ist gerade das Interessante, dass die Nahtodforschung ja als Forschung auftritt, gewissermaßen als eine innerweltliche Wissenschaft. Und da passiert genau das, dass hier eine diesseitige Wissensbemühung sich überlappt mit Stoffen, die eigentlich ins Jenseitige weisen. Und genau das sind ja auch diese Grenzerfahrungen selbst. Erfahrungen auf der Grenze zwischen Leben und Tod. Und diese Grenze ist wahrscheinlich nicht ein Punkt, sondern auch nicht eine Linie, sondern ein Prozess, ein Übergangsprozess, wenn man mal davon ausgeht, dass es eine jenseitige Dimension überhaupt gibt, dann machen diese Erlebnisse einen gewissen Sinn als Übergangsphänomen. Zum Beispiel wird fast regelmäßig in diesen Erfahrungen erzählt von Begegnungen mit Verstorbenen, die sozusagen von der anderen Seite einem entgegenkommen, Freunde, Verwandte, aber auch Bilder, wie ein verschlossenes Tor, durch das himmlische Musik klingt, aber das Tor ist noch verschlossen. Das sind Grenzerlebnisse, die das auch in ihren Bildern ausdrücken, dass es hier um eine Grenze geht. Und wie gesagt, das ist keine ganz strenge Linie offenbar, sondern da gibt es Wahrnehmungen hinüber und herüber.
Ich habe ja eingangs schon geschildert, dass es auch so ein bisschen so etwas wie ein Klischee der Nahtoderfahrung fast gibt, das sicherlich vielen, nicht nur mir, direkt in den Kopf kommt, wenn man diesen Begriff hört. Also zum Beispiel eben dieses Bild des Tunnels, durch den man hindurch muss, an dessen Ende dann ein Licht auf einen zukommt, oder eben auch Menschen, die ihr Leben wie in einem Film nochmal so im Schnelldurchlauf an sich vorbeiziehen sehen. Ja. Sind so etwas typische Nahtoderfahrungen? Gibt es so etwas wie eine typische Nahtoderfahrung?
Ja, das hat insbesondere Dr. Raimund Moody vor 50 Jahren erforscht und hat da ungefähr 100 gesammelte Erlebnisse verglichen. Er kam darauf, dass es typische Erlebnisse gibt, und eine internationale Nahtodforschung hat das in den letzten 50 Jahren tatsächlich erhärten können. Es gibt sehr wohl die individuellen Anteile an diesen Erfahrungen, die also von Mensch zu Mensch verschieden sind, von Kultur zu Kultur verschieden. Aber es gibt auch typische Elemente, die häufig oder immer wieder auftauchen. Moody hat da ein idealtypisches Erlebnis daraus konstruiert und in seinem ersten Buch zum Thema, er hat mehrere geschrieben, dargestellt. Genau so läuft es nicht immer ab. Das ist dann schon auch wieder jeweils eine gewisse Auswahl an Elementen. Aber diese Elemente sind doch recht typisch, zum Beispiel eben dieses Tunnelerlebnis.
Nun sind das ja Bilder, die jetzt nicht im strengen Sinne den christlichen Jenseitsvorstellungen entsprechen. Lässt das bei Ihnen sozusagen Zweifel aufkommen, ob das Christentum da richtig liegt mit seiner Schilderung des Jenseits?
Da würde ich jetzt zurückfragen, wie schildert denn das Christentum das Jenseits? So eindeutig ist das ja nicht. Da ist von Auferstehung, von Auferstehungshoffnung die Rede, als etwas, was am Weltende passiert. Das muss ja nicht unbedingt identisch sein mit dem, was im Übergang vom Sterben zum Jenseits passiert. Kann aber übrigens, da gibt es unterschiedliche theologische Annahmen, zum Beispiel eine Auferstehung im Tod, das kann man so deuten. Aber die Grundelemente, dass es zum Beispiel ein Gericht gibt, vor das die Menschen müssen, ein göttliches Gericht, das kommt in den Nahtoderlebnissen vor und das ist auch Inhalt der christlichen Überzeugung. Oder die Überzeugung, die sehr stark in diesen Erfahrungen in Todesnähe auftaucht, dass nämlich, wenn Gott wahrgenommen wird in irgendeiner Form, dass das eine bedingungslose Liebe sei. Nichts anderes ist die Botschaft der christlichen Rechtfertigungslehre, dass Gott bedingungslos liebt. Also da sind sehr wohl gemeinsame Elemente, nicht zuletzt das ab und zu auftauchende Lichtwesen, das manche als Christus deuten, das aber in diesen Erfahrungen stets anonym bleibt. Ein typisches Zeichen dafür, dass wir hier noch auf der Grenze sind und dass der letzte Vorhang noch nicht hochgezogen ist. Aber da gibt es viele Elemente, die man auch mit christlichen Perspektiven in Einklang sehen kann.
Und gleichzeitig gibt es ja auch Forschung dazu, dass sich Nahtoderfahrungen, obwohl es eben universelle Anteile zu geben scheint, durchaus auch kulturspezifisch unterscheiden. Also dass vielleicht zum Beispiel jemand, der hinduistisch ist, dann hinduistischen Gottheiten begegnet. Wie lässt sich das dann damit in Einklang bringen aus Ihrer Sicht?
Das ist eigentlich ganz logisch. Ich sprach jetzt immer wieder betont von den Grenzerfahrungen, um die es da geht. Auf dieser Grenze ist das individuelle Gehirn ja noch aktiv. Es ist ja noch kein völliger Tod erfolgt. Das Gehirn hat immer noch Einfluss auf das, was da passiert. Und darum kommen individuelle Lebenserfahrungen und Lebensdeutungen und Glaubenselemente sehr wohl zum Tragen, also auch kulturelle Elemente. Das lässt sich auch über die Jahrhunderte zeigen. Es gibt diese Erfahrungen ja schon seit jeher eigentlich. Schon beim Plato gibt es einen Bericht über solche Erfahrungen und im Mittelalter gibt es viele Berichte. Sie sind alle ein Stück weit auch kulturgeprägt, aber die Erfahrungen zeigen immer wieder auch typische Elemente über Kulturgrenzen hinweg. Beides gibt es, die individuelle kulturelle Prägung, die ganz zu unterschiedlichen Ergebnissen auch führen kann, und die gemeinsamen Elemente.
Wäre dann sozusagen Ihre Annahme, dass man sozusagen bis zu dieser Grenze kulturgeprägt ist und danach aber eingeht in so etwas wie eine universelle Wirklichkeit Gottes?
In diese Richtung ist meines Erachtens schon zu denken. Was wäre die Alternative, dass es nichts Göttliches gibt oder nur subjektive Wahrnehmungen am Ende? Das wäre eine eher nihilistische Perspektive, die mich nicht überzeugt angesichts einer Wirklichkeit, die ja auch widerständig zu unserem Bewusstsein ist. Und so denke ich, wird auch die universale Wirklichkeit Gottes, auf die wir jenseits des Todes stoßen, wenn es Gott gibt, eine widerständige Wirklichkeit sein, die für uns Gericht bedeutet, aber auch Erlösung und Versöhnung. Ich denke, da geht es auf das eigentliche Ziel der Wirklichkeit zu. Unsere vergängliche Schöpfung ist in der Tat etwas, was vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber ein neuer Himmel, eine neue Erde sind angesagt. Das heißt, eine Wirklichkeit in der Dimension Gottes, die ewig ist, und auf die kommt es ja eigentlich an. Das wird in unserer säkularen Welt oft vergessen.
Herr Thiede, nun gibt es ja durchaus auch die skeptischen naturwissenschaftlichen Stimmen, die sagen, naja, das könnte zum Beispiel an einem Sauerstoffmangel im Gehirn liegen, es kommt zu einer Veränderung der Gehirnaktivität, eventuell spielen auch Endorphine da eine Rolle. Könnte man nicht argumentieren, dass das vielleicht einfach biologische Prozesse sind, die da stattfinden?
Das kann man natürlich so sehen, aber diese Erklärungen sind auf ihre Weise reduktionistisch. Sie erklären nicht wirklich die Inhalte, die in diesen Erfahrungen stattfinden. Das sind spirituelle, mystische Inhalte, die sich rein neurobiologisch so schwerlich erklären lassen. Menschen machen hier oft eine regelrechte Lebenswende durch, sehen die Dinge, wenn sie vielleicht bis dahin Atheisten waren, plötzlich doch religiös aufgrund solcher Erfahrungen und lassen sich das auch nicht mehr ausreden. Insbesondere können sozusagen materialistische, biologistische Deutungen des Phänomens bestimmte Phänomene nicht erklären. Zum Beispiel die Begegnung mit bereits Verstorbenen, dass das immer wirklich Verstorbene sind. Immer. Ich habe so viele solche Erfahrungen gelesen über die 40 Jahre, in denen ich mich mit dieser Forschung beschäftige. Mir ist nicht ein Fall begegnet, wo dann diese Verstorbenen in Wirklichkeit ja noch lebten. Vielmehr kommt es ab und zu umgekehrt vor, dass da Verstorbene einen begrüßen, von denen der Betreffende gar nicht wusste, dass sie schon verstorben waren. Das wurde dann hinterher erst noch nachgeprüft und hat sich als richtig herausgestellt. Solche Phänomene kann die biologistische Deutung nicht erklären.
Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Kritik an einigen zumindest der Pionieren der Nahtodforschung, dass sie vielleicht ein Stück weit auch ihre eigenen weltanschaulichen Überzeugungen, vielleicht auch sehr menschliche Wünsche in ihre Forschung hineingetragen haben. Nämlich scheint es doch einen sehr großen Anteil von Forschung zu geben, der immer wieder schöne und freudvolle Nahtoderfahrungen beschreibt und weniger schmerzhafte oder grausame. Macht das aus Ihrer Sicht diese Art von Forschung weniger glaubwürdig?
Tatsächlich ist es so, dass diese Forschung von jeher, und zwar auch schon in früheren Jahrhunderten, sofern sie da schon in Ansätzen stattgefunden hat, geprägt ist von den Interessen der Forschenden. Die Tradition des Weitergebens solcher Erlebnisse hatte immer einen bestimmten, jeweils weltanschaulich geprägten Zweck. Und ob das da früher passiert ist oder in unserer Zeit, materialistisch oder spiritualistisch, immer wieder ist eine Absicht des Tradenten und heutzutage auch der Forschung in vielen Arbeiten zu spüren. Das macht es allerdings aus meiner Sicht nicht unbedingt unglaubhaft. Alle Forschung, auch die naturwissenschaftliche, ist immer wieder auch von Interessen, von Geldgebern und so weiter geprägt. Sie findet trotzdem statt und muss stattfinden. Die Frage ist im Übrigen, ob die Erforschung der Nahtoderlebnisse sich allein dadurch erklären lässt, dass man sagt, ach, das ist ja alles ein Berichten von schönem Sterben, das macht Hoffnung, darum befassen wir uns damit. Immerhin muss man bedenken, dass ca. 20% derer, die solche Erfahrungen machen, auch von negativen, höllischen Erfahrungen berichten. Also da ist nicht nur alles schön und wunderbar, es kann auch das Gegenteil der Fall sein, was übrigens auch den biblischen Traditionen ein Stück weit entspricht. Und von daher ist es nicht so einfach mit dem bloß schönen Sterben, von dem zum Beispiel die berühmteste aller Sterbeforscherinnen Elisabeth Kübler-Ross gesprochen hat.
Wie gehen Sie denn selbst als jemand, der sich in seiner Forschung, in seiner Arbeit mit Nahtod befasst, damit um? Gibt es so etwas wie einen neutralen Blick auf die Nahtoderfahrungen?
Forschend wird man sich natürlich immer um einen möglichst neutralen Blick bemühen. Man darf sich da bloß keinen Illusionen hingeben, dass so eine Neutralität erreichbar sei. Je mehr man vergleichende Forschung betreibt, desto weiter kommt man da vielleicht. Ich denke auf jeden Fall, dass solche Erfahrungen für mein eigenes Glaubensleben ein Stück weit Anschaulichkeit und Stützung geben, aber die eigentliche Stütze meines Glaubens sind nicht solche Nahtoderfahrungen, sondern ist die Auferstehungshoffnung, die mit Jesus Christus gegeben ist, mit dem schon bereits Auferstandenen. Und auch da geht es nicht um Fragen von Beweisen, wohl aber um Fragen nach einem letzten guten Sinn. Und diese Sinnantwort, die mir der christliche Glaube gibt, die ist das eigentlich Tragende. Alles andere kann hier nur ein Stück weit stützen oder erläutern, zum Beispiel solche Nahtodforschung, Nahtoderfahrungen, aber sie sind nicht das eigentlich tragende Element meines Glaubens. Da muss man ganz tief in die Sinnfrage hineingehen, um hier eine wirklich tragfähige Antwort zu finden. Und gerade auch als jemand, der Religionen verglichen hat, bin ich persönlich ganz überzeugt, dass der christliche Glaube die tiefgehendste Antwort gibt.
Das heißt, die Nahtoderfahrungen, die Berichte darüber, das sind sozusagen Indizien für eine Art von Jenseits, das es vielleicht gibt, aber keine Belege. Welche Art von Erkenntnis gewinnen Sie aus diesen Berichten über das Jenseits?
Da würde ich sehr vorsichtig sein. Es gibt durchaus unterschiedliche Jenseitsschilderungen. Ich denke da zum Beispiel an ein Buch, das mich doch sehr an Jenseitsschilderungen erinnert, wie sie bei den Mormonen zu finden sind. Die Schilderungen haben zwar manche typischen Elemente, oft wird eine Art Sommerland oder dergleichen beschrieben, aber sie sind nicht immer einheitlich und sollten in keinster Weise als eine Art Offenbarung des Jenseits genommen werden. Sie sind immer noch Bilder. Ich komme nochmal auf das Bild des geschlossenen Tores zurück, durch das himmlische Musik dringt. Ein Buch heißt Ein Schimmer durch den Vorhang. Das ist schon vor 100 Jahren erschienen, dieses Buch. Aber es bringt genau das zum Ausdruck, dass es hier höchstens um einen Schimmer durch den Vorhang geht, nicht aber um klare Offenbarungen des Jenseits, aus denen wir etwas über das Jenseits lernen könnten. Das sind doch Dinge, was da auf uns wartet, was sich unserer jetzigen Wahrnehmungswirklichkeit letztlich noch entzieht. Und das ist auch gut so. Es kommt auf den Glauben an, Gott will unser Herz gewinnen, aber nicht uns durch irgendwelche Beweise zwingen. Er will in dieser Welt, dass wir vertrauen. Und dieses Vertrauen, denke ich, wird belohnt werden.
Sagt Werner Tiede. Er ist evangelischer Theologe und sein Buch Unsterblichkeit der Seele – Interdisziplinäre Annäherungen an eine Menschheitsfrage ist dieses Jahr in zweiter Auflage im Lit Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank.